Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Kinder- und Jugendliteratur aus China schafft es gar nicht so oft auf unseren Buchmarkt. Wir stellen gleich in den Büchern für junge Leser eine der seltenen Ausnahmen vor. Einen Jugendroman, der sich mit der Kulturrevolution auseinandersetzt. Libellenaugen von Cao Wenxuan. Zunächst aber zu einem Thema, das im Moment sehr häufig auch im Kinder- und Jugendbuch vorkommt, weil es einfach alle beschäftigt: das Klima. Anfang November schlugen Forscher aus 153 Ländern Alarm. Das Pariser Klimaabkommen sei unzureichend, ohne ein grundlegendes Umsteuern sei menschliches Leid nicht zu verhindern. Dabei sind die G20-Staaten selbst von den Zielen des Pariser Abkommens, also davon, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, weit entfernt. Die USA machen bei diesem Abkommen ohnehin nicht mehr mit. Und zu all diesen schlechten Nachrichten kommt noch eine Studie, auch aus diesem Monat, der zufolge sich die Folgen der Erderwärmung jetzt schon negativ auf die Gesundheit vor allem von Kindern auswirken. Kein Wunder also, dass der Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt, auch im Kinder- und Jugendbuch sehr präsent sind. Ines Dettmann empfiehlt 6 Titel, die das Thema Klima auf unterschiedliche Weise behandeln.
Das Thema Klima- und Umweltschutz im Kinder- und Jugendbuch ist nicht neu. Aber erst seit Greta Thunberg und der Bewegung Fridays for Future hat fast jeder Kinder- und Jugendbuchverlag einen Titel im Programm, der sich mit dem Thema befasst. Vom Bilderbuch über erzählende Biografien bis hin zum Mitmachbuch ist alles dabei. Das Spannende am Thema Klima ist, dass wir Erwachsenen ja auch eine Menge nicht wissen. Die Lektüre macht uns also alle schlauer und eloquenter, wenn es um die teilweise berechtigten Vorwürfe unserer Kinder geht, wir hätten zu lange nichts für die Welt getan. Regenland, Trockenland. Zwei Geschichten von heute. Für heute und morgen ist ein Wendebilderbuch von 360 Grad. Michael Engler erzählt die Geschichte von Lamar und Nene. Lamar ist ein kleiner Junge. Er wohnt irgendwo in einem kleinen Haus. Wie Greta Thunberg trägt er Regenjacke und flüchtet mit seinem Huhn Dolores vor dem Dauerregen. Der Junge und das Huhn sehnen sich nach Sonne und wagen die Reise ins Ungewisse.
Zum Glück hatten die beiden noch ihr Boot. Lamar wusste, dass alle Flüsse ins Meer münden. Und dort würde die Sonne scheinen. Denn der Seewind vertrieb die Wolken. Wir flüchten in die Sonne. In der Sonne ist es schön, gackerte Dolores hoffnungsvoll. Sie verließen sich auf ihr Glück und ihre Freundschaft, auf Lamars Pläne und seine Muskelkraft. Es war schwer, das große Boot durch den Fluss zu steuern. Immer wieder verfingen sich die Paddel im dichten Schilf oder blieben in den Algen hängen. Sieh nur, da vorne wird schon hell, krächzte Dolores, nachdem sie eine Weile unterwegs waren. Sie selbst saß wie ein nasser Schwamm hinten im Boot. Da vorne war es tatsächlich hell, aber nur oben am Himmel. Hier unten war es immer noch fürchterlich nass.
Lamar und sein Huhn Dolores treibt die Sehnsucht nach Sonne an. Sonne hingegen haben Nene und ihr Wüstenfuchs so viel, dass bei ihnen auch noch der letzte Tropfen Wasser verdampft. Der Brunnen ist leer, der Fluss ausgetrocknet. Sie haben Durst und brauchen Wasser. Zwei Kinder und zwei Tiere machen sich aus unterschiedlichen Richtungen auf den Weg. Zwei reisen ins Ungewisse, die sich in der Mitte des Buches treffen. Am Ende sitzen beide nicht nur in einem symbolischen Ruderboot, über ihnen ein sonniger Streifen und ein großer Regenbogen. Michael Engler hat ein sprach- und bildgewaltiges Wendebuch über das Klima für Kinder ab 6 Jahren geschrieben. Es ist eine Geschichte über Pläne und Visionen, über Freundschaft und den Glauben an sich selbst. Mit detaillierten, eindrucksvollen Illustrationen von Jan Birk und Joël Tourlonet. Beim Thema Klima im Kinderbuch sind Hoffnung, Perspektiven und positive Ansätze wichtig. Greta Thunbergs Antrieb war allerdings genau das Gegenteil. Die 15-Jährige hatte keine Hoffnung, dass die Erwachsenen die Notlage der Welt begreifen und handeln würden. Also wurde sie selbst aktiv. Valentina Camerini erzählt Gretas Geschichte. Der Plaza Verlag hat das italienische Buch übersetzt. In 9 Kapiteln geht es um die bekannte Schwedin und ihre Entscheidung, am 20. August 2018 nicht zur Schule zu gehen, sondern vor dem schwedischen Parlament für den Klimaschutz zu demonstrieren. Valentina Camerini erzählt die Geschichte unaufgeregt im Präteritum. Die Autorin nimmt ihre jungen Leser ernst. Es wird wenig erklärt, sondern kurz und klar erzählt, warum Greta in den Klimastreik trat, was sie antreibt und wie sich innerhalb eines Jahres ihr Leben und das ihrer Familie total veränderte.
Wie Greta nach und nach Berühmtheit erlangte, war kaum zu glauben. Nach einigen Wochen sprachen die bekanntesten und renommiertesten Zeitungen von ihr und wenige Monate nach dem ersten Schulstreik wurde sie eingeladen, einen TED-Talk zu halten. TED steht für Technology, Entertainment, Design und ist eine Organisation, die Vorträge zu außerordentlich wichtigen Themen organisiert. Greta sprach dort über Gerechtigkeit. Sie erinnerte auch daran, dass kein Politiker sich je verpflichtet hatte, Lösungen für die Zukunft auch umzusetzen. Was hatten die heutigen Erwachsenen vor, für die Zukunft ihrer Kinder zu tun? Üblicherweise lassen die Redner ihren TED-Talk mit einer Botschaft der Hoffnung enden. Greta tat das nicht. Wir brauchen nicht Hoffnung, wir brauchen Handeln, sagte sie.
In diesem Buch geht es nicht nur um die Biografie eines Mädchens, sondern es ist auch ein Buch, das Kindern und Jugendlichen gut und anschaulich erklärt, was hinter der Fridays for Future-Bewegung steckt. Comichafte Schwarz-Weiß-Illustrationen lockern die Geschichte von Greta auf. Die Kapitel sind nicht zu lang. Immer wieder ergänzt die Autorin Fakten, stellt Zusammenhänge her und macht die politische Ebene des Klimaschutzes klar. Ein Buch für neugierige Kinder und Eltern, die mehr über die Umweltaktivistin Greta Thunberg wissen wollen. 4,6 Milliarden Jahre auf 41 Seiten. So geht Planet. Wissenswertes für junge Erdbewohner aus dem Verlag Kleine Gestalten ist ein besonderes Sachbuch mit vielen Illustrationen und kurzen Infotexten. Statt eines Inhaltsverzeichnisses gibt es eine Illustration, die dem Leser unsere Welt ganz anders nahe bringt.
Stellt euch vor, unser Planet wäre ein Haus. Dann könnten wir seine Entstehung mit einer Baustelle vergleichen, die Kontinente mit den Wohnräumen und die Bewohnerinnen und Bewohner mit den Mietern. Und wir würden schnell verstehen, dass auf der Erde alle Elemente miteinander in Kontakt stehen und ganz leicht aus dem Gleichgewicht geraten. Zum Glück können wir unseren schönen Planeten schützen.
Das großformatige Bildersachbuch veranschaulicht in vielen Infografiken und Illustrationen das Ökosystem Erde. Jede Seite hat ein Thema, jedes Kapitel baut auf dem anderen auf. Trotzdem kann das Buch auch nach Interessen gelesen werden. Wie war das mit dem Meer und den Ozeanen, der Sonne und dem Klima oder den Nahrungsressourcen auf der Erde? Hier wird nicht nur Faktenwissen schön verpackt, sondern es geht auch um die Frage, wie wir unsere Welt schützen können. Wenn 720 Millionen Handys jedes Jahr weltweit weggeworfen werden und ein Kleidungsstück durchschnittlich 35 Mal getragen wird, geht es um den Erhalt der Erde, unseres Zuhauses. Es geht um Verantwortung, die auch der Verlag übernommen hat. Das Buch ist auf FSC-zertifiziertem Papier in Europa gedruckt. Ein großartiges Buch für alle ab 7 Jahren, das schlau macht und zum Schmökern einlädt, weil man immer wieder neue Infos und Zusammenhänge entdeckt. Was können wir mit kleinen Dingen bewirken? Reicht es, fürs Klima zu streiken, oder müssten wir nicht alle viel stärker die Greta Thunberg in uns aktivieren? In 50 kleine Revolutionen, mit denen du die Welt ein bisschen schöner machst, ist die Latte auf den ersten Blick hochgehängt. Was ist eine kleine Revolution, beziehungsweise was ist denn überhaupt eine Revolution? Mit dieser Frage beginnt das handliche Buch. Eine Revolution ist die Veränderung eines unguten Zustands. Es geht darum, sich zu verändern, nicht zu jammern, zusammenzuarbeiten, mit Hindernissen zu rechnen, aber trotzdem zu handeln. Besser kann man junge Menschen eigentlich nicht aufs Leben vorbereiten. Es gibt 7 goldene Regeln für Revolutionen, eine Liste mit unverzichtbaren Dingen und 5 Beispiele für revolutionäre Inhalte. Nicht jede Revolution muss ausprobiert und umgesetzt werden. Das Buch beginnt mit der Idee, auf Wasserflaschen aus Plastik zu verzichten, das Handy auszuschalten, weil wir durchschnittlich 75 Mal pro Tag draufschauen, oder keine Unwahrheiten zu verbreiten. Am Ende jedes Kapitels kann sich der Revolutionär feiern und seiner guten Taten versichern. Außerdem gibt es Punkte für die Revolution, für Aufmüpfigkeit, Umweltschutz, die gute Tat, den Verzicht und die Neuentdeckung. Ein großer Spaß für große und kleine Aktivisten ab 10 Jahren und alle, die es werden wollen. Der Revolutionsführer passt in jeden Rucksack, ist comicartig schwarz-grün illustriert und macht einfach Lust aufs Ausprobieren und um die Ecke denken. Auf der Erde wird es immer wärmer. In den letzten 150 Jahren sind die Temperaturen im Durchschnitt um etwa 1 Grad gestiegen. Das Kindersachbuch »Wie viel wärmer ist ein Grad?« von Christina Schreiber und Stefanie Marian stellt genau diese Frage. Auf 100% Recyclingpapier, ohne Folienkaschierung und mit mineralölfreien Farben gedruckt, wird auf 100 Seiten in Bild und Wort erklärt, warum 1 Grad beim Wetter kaum auffällt, aber bezogen auf das Klima große Auswirkungen hat. Anschaulich zeigt das Buch, was mit den Klimazonen auf der Erde passiert, wenn sich das Klima verändert. Warum der Treibhauseffekt erst einmal ein ganz natürlicher Klimaeinfluss ist, ohne den es auf der Erde durchschnittlich nur 18 Grad warm wäre und welchen Einfluss wir Menschen auf den Klimawandel haben. Wenn Kindern klar wird, dass man mit dem Flugzeug pro Person und Kilometer ca. 200 Gramm Treibhausgase ausstößt, mit der Bahn aber nur 47,5 Gramm, steht dabei natürlich eventuell der nächste Urlaub auf der Kippe. Der Familienfrieden aber hoffentlich nur kurz. Denn oft sind wir Erwachsenen doch bequem, wenn es um das Ändern von eingespielten Mustern geht. Da hilft das Kind, das mit der Checkliste zum Energiesparen winkt, vielleicht genauso wie das Überdenken von Ess- und Lebensgewohnheiten. Würden alle Menschen so leben wie wir in Mitteleuropa, bräuchten wir mehrere Planeten. Eine erschreckende Erkenntnis. Ein liebevolles, informatives Sachbuch. Perfekt für alle ab 9 Jahren, die etwas ändern möchten, aber die sich bisher nicht getraut haben. Wenn ein Huhn, das ohne Wärmelampe und ohne Licht in einem Hühnerstall in Deutschland lebt, im Dezember ein Ei legt, dann ist etwas verkehrt. Denn in der dunklen und kalten Jahreszeit legen Hühner normalerweise keine Eier. Außer der Dezember fühlt sich nach März an. Und dann ist irgendetwas falsch. In Paulas Reise oder wie ein Huhn uns zu Klimaschützern machte, macht sich die 12-jährige Paula mit ihrer Familie auf eine Reise um die Welt auf den Spuren des Klimawandels.
Hast du schon mal was vom Klimawandel gehört? Ich schon. Zum Beispiel, wenn in Asien große Überschwemmungen sind oder in Amerika riesige Waldflächen in Flammen aufgehen. Aber das ist ja weit weg von Deutschland. Oder gibt es den Klimawandel auch bei uns, überleg dich jetzt mit Emmas Ei vor meiner Nase. Und was habe ich damit zu tun? Ich glaube, diese Fragen gaben meinen Eltern den Rest. Wären wir eine ganz normale Familie, wäre vielleicht nichts weiter passiert. Vielleicht hätten wir Emmas Eier in die Pfanne gehauen und den Klimawandel einfach vergessen. Aber meine Eltern sind Journalisten. Sie stecken ihre Nase gerne in alles Mögliche. Deshalb beschlossen sie, auf einer Reise um die Welt all unseren Fragen nachzugehen. Mittendrin meine Geschwister und ich.
Eine Fotoreportage voller eindrucksvoller Bilder. Paulas Familie reist 2012 zuerst nach Grönland, denn dort sind die Auswirkungen des Klimawandels am offensichtlichsten. Sie wandern zu Fuß über die Alpen, wo Paula klar wird, dass viele Menschen den Klimawandel direkt vor der Nase haben, ohne ihn zu erkennen. Die Familie bereist auch Südafrika, wo Wasser zwar Mangelware ist, aber trotzdem in riesigen Mengen verbraucht wird. In Albanien sieht Paula, dass Abfall außerhalb der Städte gestapelt oder einfach direkt in Flüsse gekippt wird. Jedes Jahr sind die Steingessers mehrere Monate unterwegs und kehren dann nach Hause zurück. Seit 3 Jahren versuchen sie nun, auf Flugreisen zu verzichten. Zu Hause haben sie das Auto abgeschafft. Aus der Perspektive der 12-jährigen Paula erzählt, wird das abstrakte Thema Klimawandel anschaulich. Die Texte lesen sich wie das Tagebuch einer Teenagerin. Dadurch wird das Thema nahbar und bleibt nicht abstrakt. Oettinger hat das Buch mit Greenprint klimapositiv gedruckt. Ein Ansporn für alle Familien, selbst aktiv zu werden. Auch eine Menge Fotos, aber einen ganz anderen Ansatz, hat das Sachbilderbuch Dünnes Eis. Was braucht die Welt, damit sie hält, aus dem Gabriel Verlag. Rund um 60 beeindruckende Satellitenbilder und Fotos des weltberühmten Fotografen Jan Arthus Bertrand gibt es jede Menge Faktenwissen. 16 große Umweltthemen wie Abholzung des Regenwaldes, schwindende Wasserressourcen, steigende Meeresspiegel oder der Kampf ums Öl werden anschaulich erklärt. Am Beispiel der vergessenen Tempel von Kambodscha geht es um die Überreste blühender Zivilisationen. Der steigende Meeresspiegel zeigt sich auch in der Lagune von Venedig. Seit 1901 ist der Meeresspiegel um 2 Zentimeter angestiegen. Das Abschmelzen des Eises von Grönland würde den Meeresspiegel um 6 Meter anheben und mehr als 13 Millionen Menschen in Europa wären bedroht. Die Schönheit und Faszination der Erde offenbart sich in den Fotografien. Dazu gibt es kurze Texte, sprechende Zahlen und viele Piktogramme. Wie können Städte der Zukunft aussehen? Was bedeutet die Abholzung des Regenwaldes für unser Klima? Oder wie kann man verantwortungsvoll reisen? Auch dieses Buch erklärt nicht nur anschaulich, sondern die Kinder erfahren dabei auch, was sie selbst tun können. Die Good Planet Stiftung von Jan Arthus Bertrand hatte sich zum Ziel gesetzt, Menschen für Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Das gelingt mit diesem Buch eindrucksvoll, das in Europa auf Papier aus verantwortungsvollen Quellen gedruckt ist.
Ines Dettmann war das. Sie empfahl 6 Bücher für Kinder und Jugendliche, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Die genauen Angaben finden Sie auf unserer Internetseite unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Und ein Hörbuch will ich Ihnen noch ans Herz legen, wenn es da nicht ohnehin schon liegt. Peter Wohlleben steht auch mit seinem Buch »Weißt du, wo die Tiere wohnen?« wieder auf den Bestsellerlisten. Zu Recht erklärt er doch wieder in klarer, einfacher Sprache, wie und wo Tiere in unserer Umgebung leben und was wir tun können, um sie zu unterstützen. Hans Löw liest das bei Oettinger Audio erschienene Hörbuch, das mit Musik und Geräuschen angenehm zurückhaltend unterlegt ist. Ein ganz praktischer Beitrag zum Naturschutz für Kinder ab 6. In China ist Cao Wenxuan ein Bestsellerautor. Seine Kinder- und Jugendbücher verkaufen sich viele Millionen Mal. Er hat Lehrwerke für den Schulunterricht verfasst. In Deutschland kennt man Cao Wenxuan kaum. Dabei wurde er 2016 mit dem renommierten Hans-Christian Andersen-Preis ausgezeichnet. Das ist eine Art Nobelpreis für Kinder- und Jugendliteratur. Auf Deutsch ist sein Werk immerhin verfügbar. Es erscheint im Drachenhaus Verlag in Esslingen, einem Ein-Frau-Betrieb. Die Sinologin Nora Frisch ist Verlegerin, Lektorin, Übersetzerin und Buchhalterin in einem. Sie hat die Bücher von Cao Wenxuan entdeckt und überträgt sie ins Deutsche. Gerade ist der dritte Roman von Cao auf Deutsch erschienen, Libellenaugen. Katharina Borchert hat ihn gelesen und mit Cao Wenxuan gesprochen.
Es war einmal, so beginnt der Roman Libellenaugen von Cao Wenxuan. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Ah Mei. Und schon sind wir mittendrin in diesem modernen Märchen. Ein Märchen, das seinen Ausgang in einem lauschigen Café in Marseille nimmt, bevor es sich zu einer Familientragödie im Strudel der chinesischen Kulturrevolution ausweitet. Zu Anfang ist noch alles gut. Ah Meis Großvater stammt aus einer Shanghaier Fabrikantenfamilie, heuert auf einem Schiff an und gelangt so auch für einige Tage nach Südfrankreich.
So hatte der Großvater jede Menge Zeit, sich in Marseille umzuschauen. Diese alte Hafenstadt blickte auf eine jahrtausendealte Geschichte zurück. Wohin man auch sah, überall regte etwas Uraltes, Historisches zum Betrachten und Nachdenken an. Man konnte sich kaum satt sehen.
Ein leidenschaftliches Bekenntnis zu einer europäischen Stadt und ihrer Historie, das in einem chinesischen Roman ziemlich überrascht. Schließlich kann China mühelos noch ein paar Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende drauflegen. Doch wenn man Cao Wenxuan nach China fragt, sagt er:
In China werden überall neue Häuser gebaut. Überall sind Baustellen. Wenn man mal ein paar Monate lang nicht da ist, erkennt man die altbekannten Orte gar nicht mehr wieder. Plötzlich steht da ein fünfstöckiges Gebäude. Das ist China heute. Es ist schwer, sich daran zu gewöhnen. Es geht alles zu schnell. Manchmal hofft man, der Fortschritt würde sich etwas langsamer vollziehen.
Cao Wenxuan wurde 1954 geboren, 5 Jahre nach Gründung der Volksrepublik. Er hat vieles miterlebt, die Hungersnot von 1960, die Kulturrevolution, das Ende der Demokratiebewegung 1989 und den Aufstieg Chinas zur wirtschaftlichen Weltmacht. Seine Geschichten erzählen oft von gebeutelten Kindern und ihren Familien, haben aber immer einen starken romantischen Kern, eine Sehnsucht nach dem Alten, Vertrauten, Verlässlichen, nach etwas Marseille-artigem. In Libellenaugen lernt der chinesische Seemann dort die schöne Französin Océane kennen. Bald schon wird geheiratet. Zunächst bleibt das Ehepaar in Frankreich, ist im Seidengeschäft tätig und bekommt 4 hübsche Kinder. Alles läuft rund. Erst als die Japaner 1937 Shanghai besetzen, muss die Familie nach China übersiedeln. Das ist aber auch kein Problem. In 0,nix hat die Großmutter die Koffer gepackt und so in etwa geht der ganze Roman weiter. Die Umstände sind hart und sie werden im kommunistischen China immer härter. Die Familie aber hält zusammen. Großvater, Großmutter, ihre Kinder und später auch die Enkelin Ah Mei. Alle haben sich lieb und ein gutes Herz. Aber solche Menschen, die immer nur nett sind, die gibt es doch gar nicht, Herr Cao.
Doch, solche Menschen gibt es definitiv. Und würden sie nicht existieren, dann erfinden wir sie eben. Wenn Literatur uns demotiviert und traurig macht, wozu brauchen wir solche Literatur?
Cao will nicht deprimieren, deshalb bremst er immer ab, bevor es in seiner Geschichte richtig schlimm werden könnte. Die Familie wird enteignet und die Seidenfabriken fallen in staatliche Hand? Kein Problem. Die Hungersnot wütet? Okay, dann geht man halt nicht mehr in die Konditorei. Das geliebte Klavier muss in der Not verpfändet werden? Naja, man kriegt es aber irgendwann zurück. Die Roten Garden rasieren der Großmutter die Haare ab? Halb so wild, eine Rotgardistin gibt ihr schnell ein hübsches Kopftuch. Zhao verharmlost. Dabei ist seine Haltung ganz eindeutig.
Die Situation der Großeltern verschlechterte sich. Die Rufe nach einem Umsturz waren überall zu hören. Und täglich sah man unzählige in den Himmel gereckte Fäuste, die diese Rufe begleiteten. Mit vereinter Kraft schienen diese Fäuste ein Loch nach dem anderen in den Himmel stoßen zu wollen. Einer Epidemie gleich vermehrte sich die Anzahl der Hirnlosen von Tag zu Tag. Und auch die Verrückten wurden immer mehr. Sie schienen weder zu essen, noch zu trinken, noch zu schlafen. Sie waren wie besessen.
Kollektiver Wahnsinn. Und mittendrin eine heile Familie. Auch dies ist ein starkes Sehnsuchtsmotiv, brachte die Kulturrevolution doch viele Familien auseinander. Es ist in China nicht verboten, über die Kulturrevolution zu schreiben. Mao aber bleibt sakrosankt. Auch im Roman Libellenaugen flattern nur an einer Stelle rote Fahnen. Ansonsten wird die Kulturrevolution eine Epidemie genannt, eine kollektive Krankheit, eine Art Naturkatastrophe, für die keiner so richtig etwas kann. Auf die Frage, warum er die kommunistische Partei im Roman nicht beim Namen nennt, verschränkt Cao Wenxuan sofort abwehrend die Arme.
Das hat damit gar nichts zu tun. Diese Frage will ich auch nicht beantworten. Ich sehe keine Verbindung zwischen meinem Werk und der kommunistischen Partei. Es geht jedoch bloß um einen historischen Hintergrund.
Nicht leicht, ein Trauma aufzuarbeiten, wenn die Schuldigen nicht benannt werden dürfen. Und auch nicht leicht, Klartext zu reden, wenn man wie Cao, Vizepräsident der Pekinger Autorenvereinigung und also politisch eingebunden ist. Womöglich können junge Chinesen die historischen Umstände aber trotzdem erfassen. Cao selbst hatte 15- bis 18-jährige Leser vor Augen, als er Libellenaugen schrieb. Für deutsche Leserinnen und Leser aber könnte die historisch-politische Einordnung schwieriger sein. Ist dies im hiesigen Kontext überhaupt ein Jugendbuch? Die deutsche Verlegerin Nora Frisch.
Also ich war etwas verwundert, muss ich sagen, dass er ein Jugendbuchautor ist, weil seine Bücher für unsere Jugend, für die Lesegewohnheiten aber sehr anspruchsvoll sind. Also er hat eine unglaublich poetische Sprache, eine sehr romantische Sprache. Es sind Blumenteppiche, die da ausgebreitet werden an Bildern, an Szenen, unglaublich schöne Naturbeschreibungen. Und das, finde ich, macht eben auch sein Werk aus.
Nora Frisch versteht den Roman daher, wie alle Jugendbücher von Cao Wenxuan, auch als Märchen für Erwachsene.
Cao Wenxuan verlege ich seit, ich glaube, das erste Buch habe ich 2014 herausgebracht. Da war ich auf der Pekinger Buchmesse und habe gemeinsam mit einer Dame, die da auch auf und ab gelaufen ist, den Eingang gesucht. Und wir haben ihn beide nicht gefunden. Es war 40 Grad im Sommer und sie hat so einen Schirm gehabt und gesagt, ich soll zu ihr unter den Schirm kommen. Und wir haben den Eingang nicht gefunden und dann sind wir draufgekommen, dass die Eingänge alle zugemacht wurden, weil irgendwelche Politiker auf der Messe waren und allgemein für den Publikumsverkehr vorübergehend gesperrt war. Und so haben wir uns kennengelernt und das war die Verlegerin von Cao Wenxuan.
Eine hübsche Anekdote, die zu Caos Büchern passt. Leben ist das, was geschieht, während im Hintergrund die große Politik stattfindet. Drei seiner Romane hat die Sinologin Nora Frisch bereits publiziert. Auffällig ist, wie warmherzig ihre Übersetzungen klingen und wie sorgsam sie Caos Bücher gestaltet. Ein Bestsellerautor wie in China aber wird er bei uns wohl nicht werden. Dazu fehlt uns westlichen Lesern das literarische Harmoniebedürfnis. Bei Cao kommt alles Böse von außen. Wir aber sind brüchigere Figuren gewohnt. Figuren, die ihre Konflikte selbst produzieren und auch aus sich heraus für erzählerische Dynamik sorgen. Cao Wenxuans Romane liest man daher vor allem in Bezug darauf, was und wie in China erzählt wird, also mit einem politischen Blick.
Sagt Katharina Borchardt über Libellenaugen von Cao Wenxuan. Der Roman ist im Drachenhaus Verlag erschienen, übersetzt von der Verlegerin Nora Frisch. Sie empfiehlt die Lektüre ab ungefähr 15 Jahren. Alle Angaben zu den in dieser Sendung besprochenen Titeln finden Sie unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser oder Sie hören uns nach in der DLF Audiothek App. Jetzt folgt gleich Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.